Wladimir Horowitz, Jahrhundertpianist, aufgenommen in den 60er Jahren in New York mit Robert Schumanns Träumerei. Ja, und als Teenager hat Christoph Niemann, wie ich übrigens auch, eine Fernsehdokumentation gesehen über diesen Wladimir Horowitz. Da hat Horowitz in der Dokumentation auch diese Träumerei gespielt und seitdem hat Christoph Niemann gedacht, Klavier spielen können, das wäre toll. Jetzt könnte man irgendwie auf den Gedanken kommen, Christoph Niemann, der ist vielleicht Pianist geworden, ist er aber nicht. Denn Christoph Niemann aus Waiblingen ist Künstler geworden, auch mit den Fingern, aber eher mit dem Stift als mit der Tastatur. Er wurde unter anderem durch seine Cover für das US-Magazin The New Yorker zu einem Illustrator weltweit gefragt, weltweit bekannt. Ja, Christoph Niemanns Arbeiten erscheinen regelmäßig auch im Zeitmagazin. Und da hat er vor einigen Tagen auch eine wirklich wunderschöne zeichnerische Liebeserklärung veröffentlicht an das Klavier. Und die ist vor allem deshalb wunderschön, weil sie die Beziehung zum Klavier als eine Geschichte nicht nur, aber auch des Scheiterns erzählt. Ja, und ich habe mich gefreut, dass ich für SWR 2 Treffpunkt Klassik diesen Christoph Niemann anrufen durfte. Hallo Herr Niemann in Berlin.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Herr Niemann, wann haben Sie zuletzt Klavier geübt, wenn ich fragen darf?
Heute Morgen tatsächlich.
Ach nee, und was?
Gerade arbeite ich mich an Tschaikowski, den süßen Träumen und dem italienischen Liedchen ab.
Und wie war's?
Ruhig und wahnsinnig unspektakulär. Ich habe nur rechte Hand gemacht. Also es hat ja wirklich was eher von so einem Tai Chi, so einer Tai Chi-Bewegung, wo es nicht um das Ergebnis geht, sondern einfach, ich habe einfach 20 Mal jede, so ein paar Takte, an denen ich noch hake, gemacht.
Ja, ich frage das deswegen auch so detailliert, weil in dieser Illustrationsstrecke fürs Zeitmagazin, da sieht man ja auch, wie Sie ganz am Anfang die Tasten als so eine Art Absperrgitter zeigen und die Welt im Innern dieses Gatters, die scheint eigentlich für einen Laien, der sich zum ersten Mal mit diesen Tasten beschäftigt, uneinnehmbar. Das heißt, ich habe mir dann direkt gedacht, oh Gott, der Arme, das muss auch eine ziemliche Leidensgeschichte gewesen sein, so Klavier zu lernen, oder?
Naja, das ist ja nach wie vor so. Das ist ja das auch das Interessante, dass man ja merkt mit dem Spiel, oder mir geht es zumindest so, dass es ja nicht jetzt plötzlich dann der Damm bricht und dann wird es alles irgendwie ganz leicht, sondern man muss ja nur minimal schwere Stücke spielen oder vielleicht auch etwas minimal komplexeres spielen, um so die absolute Unfähigkeit, die einzige, wieder vor Augen geführt zu kriegen.
Sie haben jetzt erklärt, dass Sie ja Klavier angefangen haben, eben wegen dieses Videos mit Horowitz. Da sitzt ja auch das Publikum, man sieht das, in Tränen aufgelöst eigentlich. Aber ich habe mich dann direkt gefragt, ein Zeichner, fängt er eigentlich nicht auch mit dem Klavier an, weil das Klavier irgendwie ja viel mit dem Zeichnen zu tun hat? Das Klavier ist ja erstmal auch schwarz-weiß, wie so eine Bleistiftzeichnung. Da habe ich mich gefragt, beim Fagott wäre die Liebe vielleicht nicht so groß gewesen, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt das Schwarz-Weiße war. Also die Familien, so meines Vaters als auch meiner Mutter, waren beide sehr musisch. Ich war eigentlich der Einzige, der als Kind auch kein Instrument gespielt hat. Und bei einem Onkel, weiß ich, da waren wir, und da stand, weil die Tante eben wirklich Pianistin auch ist, stand ein großer schwarzer Steinway-Flügel. Und das war eigentlich so die zweite Erweckung, dass ich gedacht habe, ich hätte wahnsinnig gern irgendwann mal einen Flügel, den ich nicht habe. Aber ich habe gedacht, einen Flügel zu haben, ohne Klavier spielen zu können, das geht ja überhaupt nicht. Und habe ich gedacht, der einzige Weg dahin, dass man sich das irgendwann mal glaubhaft ins Wohnzimmer stellen könnte, wäre, dass man ganz ordentlich spielen kann. Da wurde dann zwar nichts draus, aber diese Ästhetik eines Instruments, da glaube ich nicht, dass es ein schöneres Objekt für mich gibt als ein Flügel. Das ist einfach so, diese Mischung aus riesengroß und wahnsinnig elegant und kleinteilig ist schon einzigartig.
Ja, zum ersten Mal stutzig geworden in Ihrem Buch bin ich tatsächlich, als ich erkannt habe, dass Sie ja dann angefangen haben, Klavier zu lernen, ziemlich spät. Also Sie waren ja schon, darf man sagen, erwachsen. Und dann erstmal ohne Noten. Und da habe ich erstmal gedacht, ein Zeichner, da wäre es doch eigentlich naheliegend, dass es sich alles über Bilder erschließt. Und Noten sind ja auch so eine Art Bilder.
Bei der Klassik geht es ja, zumindest jetzt auf dem Level, wo Sterbliche spielen, geht es ja eigentlich darum, sich einer Perfektion zu nähern. Wenn Mozart die Idee hatte, das Stück so und so klingen zu lassen, versuche ich ja so nah wie möglich dem hinzukommen. Und da ist wiederum, fühle ich mich dann so künstlerisch vielleicht dem Jazz schon näher, weil es da ja viel mehr um Erfinden geht. Also selbst wenn man es auf nicht allzu großem Niveau spielt, dass man sich ja eher Freiheiten nimmt.
Jetzt haben Sie sich ja trotzdem in Ihrem Buch ganz ausgiebig auch mit dem Notenbild befasst, also mit diesen 5 Linien, eigentlich ein unglaublich spartanisches Bild, auf dem dann irgendwelche Punkte darstellen sollen, was man nachher poetisch zum Klingen bringen soll. Haben Sie eigentlich gefunden, dass dieses Notenbild, wie wir das verwenden, dass es ein gutes System ist oder gäbe es da noch irgendwas dran zu verbessern?
Also warum der Bassschlüssel nicht die gleiche Notation hat wie der Violinschlüssel, also dass das C dann auf der gleichen Linie sitzt, Gibt es wahrscheinlich gute Erklärungen dazu. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen. Kein Mensch versteht es. Ich nehme an, nach einer Weile gewöhnt man sich einfach dran und hinterfragt es nicht mehr.
Ich würde dann darauf warten, dass der Zeichner Christoph Niemann vielleicht eines Tages damit rauskommt und sagt, ich habe ein neues Notensystem erfunden, das funktioniert viel besser.
Aber ich meine, das ist tatsächlich für mich die ganz große, auch kreative Erholung beim Klavierspielen ist, ich weiß, das ist intellektuell unfassbar, wenn man sich das einfachste Bach-Stück oder Mozart anschaut, aber für mich ist es ja absolut unkreativ, weil es steht ja alles da, es steht alles da, was ich machen muss. Ich akzeptiere ja auch die Noten, wie sie dastehen, und das ist fast schon wie so in einen Schoß fallen, dass mir genau gesagt wird, was ich tun muss. Das ist zwar zu schwer für mich, aber auf eine Art schon wieder eine Erholung, sich in so einer festen Bahn bewegen zu dürfen.
Als Zeichner übersetzt man ja eigentlich Eindrücke, womöglich auch akustische Eindrücke, in Bilder. Ist bei Ihnen denn jemals eigentlich auch der Moment gekommen, der, glaube ich, irgendwann eintritt, wenn man so richtig lang Klavier spielt, dass man das Bild von Noten sieht und dass dann direkt ein Klang im Kopf entsteht? Oder müssen Sie sich jetzt alles noch am Instrument erschließen?
Also ich habe so ein bestimmtes Gefühl für einen G7, der zurück zum C will. Das habe ich schon so verinnerlicht, dass ich das merke. Aber ich habe es komischerweise nie visuell, dass ich denke, dass ich da jetzt eine visuelle Übersetzung habe. Und muss auch sagen, ich meine, ich bin jetzt beruflich bildender Künstler, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass die Musik als Hervorbringer von Emotionen leider doch stärker ist, als es Bilder vielleicht sein können. Also was Musik machen kann, wie es einen so erfüllen kann und die ganze Welt erklären kann in kompletter Abstraktion, das ist was ich vielleicht sogar bei Bildern noch nie in dem Maße erlebt habe, wie ich es bei Musik dann doch ständig erlebe.
Wobei, ich habe dann doch beim Lesen Ihres Buches Tränen gelacht über die Episode, wo Ihnen das Glas Wein in das Klavier reingerutscht ist.
Ja, das war etwas dramatisch. Ich hoffe, es haben meine Kinder auch nicht mitgekriegt, die eigentlich da nie in der Nähe von irgendwelchen Tasten mit Getränken rumhantieren sollen. Aber ja, das war mitten in der Nacht doch großes Drama, weil das wirklich auch komplett in der Mechanik drin verschwand. Bisschen mehr Drama, als mir dann lieb war.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Wladimir Horowitz, ich spiele nämlich nach unserem Interview noch eine Aufnahme mit Wladimir Horowitz, die zweite ungarische Rhapsodie. Wenn Sie selber zeichnen müssten, wie Sie aussehen beim Zuhören von Wladimir Horowitz, was würde man da sehen auf der Zeichnung?
Mund offen und in mich zusammengesungen, bestimmt nicht wahnsinnig appetitlich auszusehen. Also ich habe dann auch, ich merke, wenn ich Musik höre, ich fange jetzt nicht an zu tanzen, sondern ich singe wirklich in mich zusammen und es passiert, und das ist ja auch wiederum das Tolle bei mir bei Musik, es passiert so im Abstrakten, nur im Kopf. Und ja, das kann nur Musik.
Ich glaube, Mund offen, das ist ein extrem gutes Stichwort für die nächste Aufnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Christoph Niemann, nach Berlin. Ja, das Buch Pianoforte, das kann man natürlich auch käuflich erwerben. Das ist erschienen bislang auf Englisch und auf Deutsch. Und ich muss sagen, es ist wirklich ganz ungeheuer poetisch. Also man verdrückt nicht nur Tränen vor Lachen, sondern auch ja, vor Rührung. Vielen, vielen Dank, Christoph Niemann, für dieses Buch und für das Gespräch hier in SWR2 Treffpunkt Klassik.
Hat mich sehr gefreut. Danke.